möchte jetzt einfach noch beten, dass wir auch eingeschaltet sind und die Herzen offen haben für das, was er sagen möchte. Jesus, ich danke dir, dass du da bist und ich bete jetzt, dass du schenkst, dass wir wirklich auch voll da sind in unserer Konzentration, mit unserem Herz. Herr, dass zumindest bei den Passagen, die für uns ganz persönlich gelten, dass du die uns laut machst und unser Herz veränderst, Jesus. Und ich lege jetzt mich in deine Hand, uns als Hörer in deine Hand und bete einfach, dass du jetzt die ganze Predigtzeit wirklich dominierst durch deinen Heiligen Geist und durch deine Liebe. Amen. Das Thema, das ich habe, das knüpft ein bisschen an das an, was der Michael gepredigt hat letzte Woche. Da hat es mal, ich sage es mal mit meinen Worten, ging es in die Richtung, die Wahrheit, die uns frei macht. Ich finde es auch eine sehr starke Predigt. Und heute soll es darum gehen, die Wahrheit, die uns Halt gibt. Also nochmal ein anderer Schwerpunkt. Was gibt uns Halt? Die Wahrheit, die uns Halt gibt. Ich wurde dann fündig im Bibeltext. Da steht in Matthäus 7, 24 bis 27 und den lesen wir jetzt gerade mal. Jeder nun, der diese meine Worte hört, sagt Jesus, und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Und der Platzregen fiel herab und die Ströme kamen und die Winde wehten und stürmten gegen jenes Haus und es fiel nicht, denn es war auf Fels gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, der wird mit einem törichten Mann zu vergleichen sein, der sein Haus auf den Sand baute. Und der Platzregen fiel herab und die Ströme kamen und die Winde wehten und stießen an jenes Haus und es fiel und sein Fall war groß. Ist ein einfaches Bild, wo der eine oder andere schon mal gehört hat. Ich glaube, der Abdel hat auch drüber gepredigt. Am See zwei Häuser, die von außen gesehen identisch sind. Also vom Haus her gibt es keinen Unterschied, wird zumindest nicht beschrieben. Aber sie unterscheidet sich im Untergrund. Das eine ist auf Fels gebaut, das andere auf Sand. Und jetzt kommt Platzregen und Sturm, also äußere Bedingungen, rütteln an diesem Haus. Und jetzt wird erst klar, was es bedeutet, wenn man auf Sand gebaut hat oder wenn man auf Fels und Stein gebaut hat. Die Umstände, die betreffen beide Häuser. Das ist nicht so, dass eine Haus ferngehalten wird, der Sturm, da kommt erst gar kein Sturm, sondern beide betrifft das Gleiche. Aber das eine bleibt stehen und das andere wird unterspült und bricht zusammen, wie auch immer das aussieht, ob es Risse bekommt, ob es ganz weggeschwemmt wird. Das wird nicht ausgeführt. Auf den ersten Blick scheint es ein sehr anschauliches und einfaches Beispiel zu sein, das wir da gehört haben. Und man kann jetzt gleich denken, ist ja alles eigentlich klar. Jesus sagt ja, wer diese meine Worte hört und sie tut, der baut auf Fels. Also es geht um Gehorsam, kann man sagen. Gehorsam macht stabil. Also wir gucken nicht auf das, was unstabil ist, wir gucken ja darauf, was macht unseren Glaube stabil, welche Wahrheit gibt uns Halt. Also Gehorsam macht stabil. Und ich habe jetzt mal ein Fragezeichen dahinter gestellt. Ich habe gesagt, auf den ersten Blick sieht es ganz einfach aus, das Beispiel. Aber wenn man mal genau hinguckt, fand ich es zumindest nicht mehr ganz so einfach. Gehorsam macht stabil, Gehorsam Jesu gegenüber. Was bedeutet das? Ich könnte eine Wette machen, jeder hat jetzt ganz unterschiedliche Dinge im Kopf, was so der Gehorsam Jesu gegenüber ist. In mancher Gemeinde dürfte ich vielleicht nicht predigen, weil ich lange Haare habe. Soll es auch noch geben. Gibt es inzwischen wenigere Leute, die das so machen, aber die sagen, ein Mann, das geziemt sich nicht, lange Haare zu haben, also bin ich Jesus ungehorsam. Blöderweise ist jetzt mein Haus auf Sand gebaut. Das könnte ja sein, also wenn ich da so lebe und denke, das ist so, dann ist es so. Manche denken, Frauen dürfen nicht predigen und so weiter, müssen Röcke tragen. Haben wir hier auch wenige, die gehorsam sind. Auch viele, die ihr Haus auf Sand bauen. Also man merkt schon, wenn man so über den Gehorsam im Glaube spricht, dann haben viele eben unterschiedliche Maßstäbe, auch was von Gott her zählt und was wichtig ist und was unwichtig ist. Also müssten wir erstmal klären, was zählt denn jetzt überhaupt? Dass ich dann auch weiß, baue ich jetzt auf Fels oder baue ich auf Sand? Und das zweite Problem, wo ich habe, ist die Stabilität. Dass ich mich frage, ja, was bedeutet das? Heißt es, dass mein Haus, dass mir nie was passiert, dass es irgendwie immer stabil bleibt, mir kann es nichts anhaben, so, das gibt es auch, solche Theologien, dass man sagt, wenn man im Glaube gut unterwegs ist, dann geht es einem wirtschaftlich gut, dann wird man womöglich nie arbeitslos, man wird nie in Probleme kommen, stärker, sondern man ist stabil einfach. Und der Umkehrschluss ist natürlich der, dass wenn irgend so eine Krise kommt, dass irgendwas, ja irgendein Ungehorsam dann auch vorliegen muss, weil sonst wäre mein Fundament ja noch da. Oder die Familie ist immer ein Idyll und harmonisch, wenn man gehorsam genug ist. Und wenn sie halt nicht ist, dann muss es an jemand liegen. Und wahrscheinlich dann erstmal am Oberhaupt, das ist dann der Mann in diesem klassischen Bild, sage ich jetzt mal. Das ist nicht das, was ich jetzt hier predigen möchte, aber trotzdem. Also muss man erstmal gucken, um was für eine Stabilität geht es. Wenn man nach Jesus geht, da heißt es, dass auch Menschen, die ihm gehorsam sind, um des Gehorsams willen verfolgt werden. Spätestens dort merkt man, dass dieses Modell nicht stimmen kann. Dass diese Stabilität nicht gemeint sein kann. Weil die kriegen unter Umständen wirtschaftliche Druck oder kriegen keinen Arbeitsplatz mehr, nur weil sie gläubig sind und so. Das gibt solche Länder. Da passt das Modell nicht mehr. Dass du immer irgendwie in Brot und Arbeit bist, nur weil du dem Herrn gehorsam bist. Also was ist gemeint mit dieser Stabilität? Ich wurde fündig, wo ich mal ganz genau hingehört habe an dem Text, weil eigentlich sagt es Jesus. Er sagt nämlich, wer diese meine Worte hört und sie tut. Und das ist ganz konkret gemeint. Da geht es nicht um irgendeinen Gehorsam, sondern geht es um diese meine Worte. Und diese meine Worte sind die Bergpredigt. Das ist der Kontext, wo Jesus dann am Schluss dieses Bild bringt. Da geht es um die Bergpredigt. Und ich glaube, es macht Sinn, dann auch mal da reinzugucken, was denn diese meine Worte sind. Da kommt nämlich vieles von dem, was ich jetzt gesagt habe, mit langen Haare, irgendwas, irgendwelche gesetzliche Vorstellungen, kommt da gar nicht drin vor. Und dass es so ist, spricht auch Lukas dafür. Man weiß, in der Bibel gibt es ja in jedem Evangelium oft so ein bisschen Unterschiede, wie die Rede Jesu arrangiert sind, sage ich jetzt mal. Da gibt es eine Rede auf dem Feld, wo aber ganz viele, eigentlich auch die Themen von der Bergpredigt beinhaltet. Und da ist interessanterweise auch dieses Gleichnis der Schluss. Das ist ein bisschen eine andere Reihenfolge, aber spricht dafür, dass dieses Gleichnis wirklich unmittelbar zu dieser Predigt Jesu gehört hat. Und in der Bergpredigt, da geht es auch um Gehorsam letztlich. Da sagt Jesus ganz viele Dinge, wie wir leben sollen, aber es geht um Gehorsam, der in uns stattfindet in erster Linie. Nicht um äußere Gehorsam, nicht um irgendwelches, nicht nur um messbare Dinge, sondern da geht es eigentlich ums Herz in der ganzen Predigt. Da geht es ums Herz, da geht es um das, was in mir vorgeht, wie ich in mir Stellung nehme. Der direkte Kontext zu dem in Matthäus, zu diesem Gleichnis mit dem Häuserbau, steht in 7,21 bis 23, und da heißt es, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt, und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan. Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Und danach kommt dieses Beispiel bei Matthäus von diesem Häuserbauer. Und manche Ausleger sagen sogar, das ist ein Abschnitt. Das gehört eigentlich zusammen, bei manchen Übersetzungen ist eine Zwischenüberschrift, aber das kann man eigentlich wie ein Abschnitt auch lesen. Hier heißt es, da werden ja Werke getan von denen, die Herr, Herr sagen. Und große Werke, sie treiben Dämonen aus. sie prophezeien, sie sprechen und ich denke, ich gehe mal davon aus, dass sie auch den Nagel auf den Kopf getroffen haben, dass sie nicht irgendwie nur mal ein prophetisches Wort ohne Rückmeldung oder so, ob das jetzt eintroffen ist, sondern ich glaube, das hat Auswirkungen gehabt. Sie haben gemerkt, da war Übernatürliches, eine Wahrheit ist da passiert. Es hat vielleicht auch Leute geholfen, sie haben Wunder vollbracht, heißt es. Ich glaube auch, dass es dann wirklich so war, dass da wirklich was passiert ist, vielleicht Leute geheilt oder so. Und jetzt kann man sagen, ja, ist das alles, das will Jesus eigentlich gar nicht. Und das wäre auch falsch. Nee, das will er. Aber interessanterweise sind diese Werke, die da die Leute voranbringen, sind nicht das Entscheidende, dass er sagt, ich war mit euch und das ist das, worauf es mir ankommt. Sondern du kannst auch Werke tun, die Gott entsprechen, aber ungehorsam leben, heißt es hier. Weil die Übeltäter heißt eigentlich, ihr seid Täter der Ungerechtigkeit. Das heißt, in ihnen hat irgendwas trotzdem nicht gestimmt. Und ich glaube, manchmal ist es auch so, Jesus lässt sich ja nicht lumpen. Das kann sogar sein, Jesus hat einen Dämon austrieben durch jemand, der selber ungehorsam ist, weil er eben dem Mensch da auch helfen wollte. Und das ist ja auch was Wunderbares. Oder wir haben Prophetie gehabt. Das ist was, was uns weiterbringt, was wir auch befürwortet als Gemeinde. Das sind alles Dinge, wo Jesus will. Aber die Schlüsselfrage ist, wie sieht es in dir aus? Und die stellt hier Jesus bei denen Leute fest, ich habe euch niemals gekannt. Da geht es auch ums Innere. Wer das kenne, ich habe mir zuerst gedacht, also niemals gekannt, so ganz oberflächlich, könnte man meinen, also weiß Jesus nicht, was das für Leute sind, das ist doch allwissend. Also so kenne, muss er es ja wohl gekannt haben, mit Namen und allem. Der hat alles gewusst, was sie gemacht haben und wie es ihnen ausgesehen hat. Aber das hebräische Wort, was dahinter steht, das ist zwar übersetzt in Griechisch, aber man kann ja davon ausgehen, dass Jesus die Predigt auf Hebräisch gehalten hat. Dieses Yada, das benutzt man zum Beispiel auch im Alten Testament für Geschlechtsverkehr, für eine ganze innige Beziehung. Und das nennt er da. Ich habe euch niemals gekannt. Der Gerhard Mayer sagt, man könnte es eigentlich auch so übersetzen, ich habe niemals mit euch Gemeinschaft gehabt. Ich habe niemals mit euch Gemeinschaft gehabt. Und das muss ich ehrlich sagen, das hat mich selber herausgefordert. Bei allem, was ich ja auch tun und als Pastor sowieso, wo ich dann denke, hey, wie schnell kann ich doch darüber auch vergessen, Gemeinschaft mit Jesus zu haben? Ist das gemeint? Was ist das Fundament bei der Frage nach dem Gehorsam? Was ist das, was wirklich Fundament gibt? Und das zeigt hier, wenn man dieses Beispiel nimmt, da sahen ja die Leute von außen her genau gleich aus, die Christen, die Herr sagen zu anderen. Man kann nicht ins Herz gucken als Mensch. Aber am Schluss gibt es einen Unterschied. Und die einen, die bleiben stehen, bestehen vor Jesus und die anderen nicht. Und da sieht man, das ist ja auch wieder so ein Bild, wo vielleicht auch das Bild vom Häuserbau aufgreift. Und das zeigt mir das, was hier mit Stabilität gemeint ist. Da geht es eben nicht darum, dass es mir immer in jedem Punkt gut geht, sondern dass ich beim Herr bleibe. Dass das, was ich tue und wo ich gehorsam bin, Ewigkeitscharakter hat. Und das haben nicht alle unsere Taten. Prophezeien hat nicht Ewigkeitscharakter in dem Sinn. Das hilft in einer konkreten Situation einem Menschen. Aber das hat jetzt erstmal nichts, muss nicht unbedingt mein Herz verändern, der ich prophetisch diene. Und mit der anderen Sache ist es genauso. Also Gehorsam ist was Innerliches bei der Bergpredigt. Und das merkt man auch, wenn man die Thema sich mal anguckt. Da geht es ums Herz bei Jesus, bei jedem einzelnen Thema, wo er bringt. Und das Fundament, um das es letztlich geht, da geht es wirklich um das, was bleibt. Nicht um das, was vergeht. Oder ob man hier und da mal irgendwas gemacht hat oder nicht gemacht hat. Dass es um unser Herz geht, zeigt auch, wenn man immer den Kontext ein bisschen weitergeht, da ist zum Beispiel die Rede von Propheten in Schafskleider, die inwendig reißende Wölfe sind. Auch da merkt man, da geht es auch ums Innere Jesu, dass er sagt, hey, passt auf, nicht nur die Hülle macht es aus, sondern das Innere. Und das Herz letztlich, das wird in der Gemeinschaft mit Jesus geformt, unser Herz. Das Innere, das ist eben die Zeit, die ich mit ihm verbringe und auch der Gehorsam, wo ich ihm gegenüber habe, in ganz spezielle Dinge. Und die ganz speziellen Dinge, die stehen eben in der Bergpredigt. Ich glaube, dass die Bergpredigt für uns sowas ist wie so ein Trainingsprogramm für unser Herz. Weil da geht es wirklich um unser Herz und nicht um das, dass wir irgendwelche Dinge einfach nur so tun. Und es fordert auch unser Herz heraus. Da ist nämlich nicht nur die Frage, dass du was tust, sondern es ist auch immer die Frage, wie du es tust. Ich habe mal ein paar Schlagpunkte rausgesucht und ich schlage euch vor, dass ihr aber die Bergpredigt ruhig mal zu Hause auch nochmal lesen könnt, wenn ihr wollt, weil das ist natürlich viel mehr, wie man jetzt heute mal quer denken könnt. Ein Punkt ist, versöhne dich schnell, sagt Jesus. Das ist ein Punkt, wo Ewigkeitscharakter hat. Das ist etwas, was mit meinem Herz zu tun hat. Da heißt es, komm deinen Gegner schnell entgegen, während du mit ihm auf dem Weg bist, damit nicht etwa der Gegner dich dem Richter überliefert und der Richter dem Diener und du ins Gefängnis geworfen wirst. Wahrlich, ich sage dir, du wirst nicht von dort herauskommen, bis du die letzte Münze bezahlt hast. Ist ja auch dieses Bild vom Gerichtsverfahren, wie auch immer, aber da ist damit gemeint, man soll es nicht auf die lange Bank schieben, wenn es um Versöhnung geht. Wenn es darum geht, dass ich jemand was schuldig geworden bin, dann schieb's nicht auf die lange Bank. Gott ist ein Gott, der hat immer Zeit. Und das predigen wir auch. In ganz vielen Sachen hat er Zeit und Geduld. Aber in dem Punkt geht es darum, es nicht auf die lange Bank zu schieben. Und ich glaube, das hat einen ganz starken Grund, weil das eben mit unserem Herz zu tun hat. Da, wo ich die Dinge vor mich herschiebe und in einer Krise lebe und dann vielleicht auch noch schön fromm weiterlebe, so, und das nicht meinen Teil tue, ich sage nicht, dass man kann sich nicht mit aller versöhnen, da gehört ja immer auch jemand das Gegenüber mit dazu, aber wo ich meine Schuld bekenne, wo ich mein Versagen vor dem anderen sage und sage, hey, Entschuldigung, und zwar nicht, indem ich es aufrechne und sage, ja, aber du, wenn du das und das nicht gemacht hättest, dann wäre ich ja gar nicht so weit gekommen, sondern dass ich einfach bei mir bleibe und sage, für das möchte ich mich entschuldigen, Punkt, fertig. Wenn ich das auf die lange Bank schiebe, dann wird das was mit meinem Herz machen, da wird mein Herz hart werden. Und das ist was, wo ich eben dann auf Abwege komme. Das wird auch Auswirkungen haben auf alle möglichen anderen Bereiche. Und deshalb ist es so wichtig, sich wirklich schnell zu versöhnen. Dann ein anderer Punkt ist, dass unsere Beziehungen vor dem Dienst stehen. Und das finde ich auch interessant, wenn man mal guckt, das ist so eine Basic-Predigt, die Bergpredigt. Da könnte man jetzt erwarten, wir haben alle so vielleicht fromme Vorstellungen, was Gemeinde, so powervolle Gemeinde und so aussieht oder sowas. Wunder, das muss man machen, man muss attraktiver sein in denen und denen Punkte, übernatürlicher hier und da. Das sind ja alles Dinge, wo man tun kann. Aber das ist das, die Basic, wo Jesus sagt, das ist das, was wichtig ist, was dein Fundament angeht. Alles andere kommt da erstmal gar nicht drin vor, obwohl es an anderer Stelle ja auch vorkommt, also nicht unwichtig ist. Aber das ist Fundamentarbeit. Und da heißt es eben, dass die Beziehung vor dem Dienst kommt. Er sagt, wenn du nun eine Gabe darbringst, das hat auch mit Vergebung zu tun, zu dem Altar und dich dort erinnerst, dass dich dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh vorher hin, versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bringe deine Gabe dar. Also wenn du was hast und du merkst es im Gottesdienst, und das können wir jetzt auch machen, wenn du jetzt merkst, du hast eigentlich was, wo unausgeräumt ist, dann mach einen ersten Schritt, schreib eine WhatsApp, mach einen Termin aus, wie auch immer. Aber das zeigt doch letztlich auch, dass Jesus die Beziehung wichtiger ist, wie das, dass wir irgendwie in Gottesdienst gehen, unseren Dienst verrichtet und irgendwas für ihn machen. Das ist ihm wichtiger, weil er die Liebe hat zu demjenigen, mit dem du im Dienst liegst. Und da zeigt mir das auch, dass es eben auch da nicht um die äußere Fassade geht, um das Aufrechterhalten vom Frommen, sondern auch da ist es ganz klar, es geht ums Herz. Und man könnte jetzt auf die Idee kommen, jetzt gucke ich erstmal, dass alles im Klaren ist, bevor ich überhaupt nur mal in den Gottesdienst komme oder so. Aber das steckt da ja auch nicht drin. Sondern da heißt es, da kommt jemand in Gottesdienst, geht dem nach und dann kommt dieses Wort und dann sei gehorsam. Also ist ja auch interessant, dass es sogar im Gottesdienst passieren kann. Aber dann zählt eben nicht einfach drüber weggehen und fromm schön weitermachen, sondern es wirklich angehen, die Beziehung, die im Auge liegt. Ein Punkt, und ich könnte jetzt sagen, jetzt bitte ich euch nicht Michaela zu fragen, aber das zeigt einfach, ich predige ja auch als Mensch und nicht als jemand, der nicht erlösungsbedürftig wäre oder nicht genauso unter Gottes Wort steht. Aber Jesus sagt mir, wie er es euch auch so sagt, dass wir unsere Ehe leben sollen. Er sagt, ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie begehrt, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. Und ich denke, das kann man auch weiter interpretieren. Nicht nur das, das ist ein wichtiger Punkt auch, zu gucken, ja, welche Bilder ziehe ich in mich rein wem hänge ich nach, was gucke ich mir abends an und so weiter. Das hat Einfluss auf unsere Ehe, definitiv. Aber ich glaube, das zeigt auch die Ehe will gelebt werden. Da geht es um die innere Beteiligung, nicht nur um den äußeren Schein, dass man halt zusammen ist. Und ich weiß, bevor ihr sie fragt, sage ich es euch einfach, weiß ich auch von Michaela, dass ich manchmal am Tisch sitze und gar nicht da bin. Und sie sagt, wo bist du denn? Dann bin ich bei der Gemeinde oder sonst wo. Das ist mein Aufgabenfeld. Und ich weiß das auch. Aber dann ist die Frage, und die stellt mir Jesus da, bin ich da gehorsam? Das ist das Fundament. Nicht jetzt irgendwie dann irgendwas anderes machen, sondern dann auch zu gucken, wie lasse ich Jesus in das Gebiet rein, dass ich da mehr da bin, mehr innerlich auch wieder dahinter bin. Nur das Versprechen, was man halten kann, das ist auch ein Punkt, wo drin vorkommt. Und den habe ich auch mal hervorgehoben. Es sei aber euer Wort Ja ein Ja und Nein ein Nein. Was darüber hinausgeht, ist vom Bösen. Das ist im Kontext von Schwöre und so weiter. Das machen jetzt die wenigsten wahrscheinlich hier, dass ich sage, ich schwöre oder so. Aber wie schnell verspricht man Dinge, irgendwelche großartige Sachen und man hält sie dann nicht, weil es vielleicht über die eigene Grenze rausgeht. Und Jesus ermutigt einen da und sagt, dann leb lieber so, dass dein Ja ein Ja ist und dann von mir aus auch mal ein Nein kommt. Aber dass man einfach weiß, lern mit deiner Grenze umzugehen, würde ich das für mich auch interpretieren. Geh nicht über deine Grenze, bin nicht der Glaubensheld schlechthin und sag, ich mache alles und mir gelingt alles oder sonst was. Nee, mach lieber das und das, was du machst, mach es aber auch. Das ist die Aufforderung, euer Ja sei ein Ja und ein Nein. Und das heißt nicht, dass jedes Nein deshalb richtig ist. Aber Jesus kann schon immer besser mit einem Nein umgehen, wie mit so einem Jein. So, man sagt zwar Ja, aber man lebt es nicht. Dann lieber Nein, erstmal. Und sich dann überzeugen lassen, dass es vielleicht doch dazu kommt, wenn es dran ist. Oder man bleibt beim Nein. Aber es ist eine Ermutigung, auch kleine Schritte dann auch zu gehen. Weil ich habe für mich auch schon festgestellt, wo ich mir Großes vornehme, ist es manchmal so, dass ich dann gar nichts mache. Dann ist es besser, ich mache kleine Schritte, aber die tue ich auch. Und dann passiert plötzlich auch was an Veränderung. Wenn ich denke, ich müsste immer gleich die ganze Welt verändern, dann mache ich gar nichts. Liebt eure Feinde, kennt ihr auch. Das ist was sehr herausfordernd ist und wo uns auch zeigt, dass das nichts ist, weil all die Dinge, wo wir jetzt ohne Jesus hinkriegen würdet. Auch wenn es um Beziehungen und so weiter geht, auch bei Versöhnung, er ist da überall mit im Boot. Er sagt nicht nur, tu das, sondern er gibt uns auch die Kraft, die Weisheit, öffnet die Räume dafür. Und das ist auch, das hat auch was mit meinem Inneren, glaube ich, zu tun. Wenn ich anfange, mein Weltbild in Feinde und Freunde zu teilen, dann beengt es mich letztlich auch. Jesus sagt ja, wir werden verfolgt um seines Namens willen und so weiter. Und dann hätte ich überhaupt gar keine Freiheit mehr, weil ich nur noch verbittert rumlaufen muss. Das macht auch was mit mir. Wenn ich anfange, Feinde, und er sagt es da ganz konkret, Gutes zu tun, eben nicht ins gleiche Horn reinzutröten, nicht auf Rache aus zu sein, da werde ich selber innerlich einfach freier sein. Und mein Herz wird empfangbar sein für die Dinge, die wirklich wichtig sind und nicht blockiert sein mit irgendwelchen Feindbildern und Verbitterung. Gutes im Verborgenen soll man tun, das kommt auch drin vor, da ist auch wieder klar, es geht nicht um das, was außen ist, was sichtbar ist. Und da sagt er einmal ganz konkret, wenn du aber Almosen gibst, so soll deine Linke nicht wissen, was deine Rechte tut, damit dein Almosen im Verborgenen ist und dein Vater, der im Verborgenen ins Verborgene sieht, wird dir vergelten. Also wir müssen, wenn wir jemand was Gutes tun, müssen wir nicht immer dafür gelobt werden. Ob es im Dienst ist, ob es wirklich tatsächlich ist, dass mir jemand was schenkt, das kann man auch anonym machen oder so. Jesus ermutigt uns dazu, Dinge im Verborgenen zu tun. auch beim Gebet. Man kann sich fragen, muss man beim, im Restaurant laut beten? Ich mache das manchmal, aber es ist schon mal gut, einfach zu hinterfragen. Das heißt nicht, dass man das pauschal nicht darf. Aber die Frage ist, aus welcher Motivation mache ich es? Mache ich es, um zu zeigen, wie ich jetzt hier so ein frommer Christ doch bin? Oder geht es mir wirklich noch ums Gebet für das Essen und um das Segen für das Essen? Und wenn es mir nur darum geht, dass ich irgendwie gesehen werde, dann macht es was mit meinem Herz und ist gefährlich. Und zwar immer ganz konkreter Punkt. Weil ich glaube, wir machen das nicht einfach nur so aus Jux und Dollerei, sondern ich glaube, wir tragen letztlich eine Verletzung irgendwie in uns. Dass wir Wertschätzung suchen bei anderen. Und das suchen wir halt dann, indem wir ihnen gut tun. Wenn wir unsere Frömmigkeit raushängen lassen wollen, dann wollen wir vielleicht vor Jesus gut dastehen, keine Ahnung, besonders toller Christ sein oder so. Aber dann bleibt es bei der Verletzung. Wo ich anfange zu lernen, Dinge im Verborgenen zu machen, finde ich das eine Herausforderung, weil ich merke, das habe ich auch schon gehabt, ich hätte es ja dann schon gern, dass derjenige dann weiß, woher das kommt. Und dann merke ich, dann fordert mir das raus. Und dann still zu bleiben, das verändert aber auch was in mir. Erstens merke ich dann, wie mein Herz beschaffen ist und kann das vor Gott bringen. Und uns ist ein Training, einfach auch zu sehen, Gott gibt es vielleicht auf eine ganz andere Ebene zurück. Mein Dank wird nicht von Menschen dann kommen, sondern von ihm. Und er schätzt mich wert, ob ich Dinge tue oder nicht tue. Wo ist mein Schatz? Die Frage stellt er sich auch im Zusammenhang mit dem Geld. Wo unser Herz ist, da ist auch unser Schatz. Geld ist ein Thema, es können andere Dinge sein. Aber da ist auch klar, da geht es ja auch ums Herz, Jesus. Da geht es auch ums Innere. Das ist das Problem. Nicht irgendwie, weil man viel Geld hat oder so. Du kannst viel Geld haben oder wenig. Paulus sagt, er konnte mit viel und wenig zufrieden sein. Und ich denke, darauf kommt es dann letztlich an. Aber es kommt darauf an, ob dein Herz dran hängt. Und gerade beim Thema Geld finde ich es auch krass. Da merkt man, da kann das Herz vom Hartz-IV-Empfänger dranhängen, wie das Herz vom Top-Verdiener. Das hat überhaupt nichts mit dem Kontostand zu tun. Der Hartz-IV-Empfänger macht sich ständig vielleicht Gedanken um den Sorge, wie er durch den Tag kommt. Und da ist ständig nur das Geld im Vordergrund. Und der Top-Verdiener ist vielleicht so selbstverliebt oder hat dann irgendwie auch Ängste, dass er noch seine Millionen verliert, keine Ahnung was. Da kann es genauso passieren. Und Jesus sagt, trachtet zuerst nach Gottes Reich. Und er versorgt uns gut. Und er versorgt uns wirklich gut. Aber das ist auch eine Übung, wo unser Herz verändern soll. Letztlich. Weil das ist das, was dann auch bleibt. Was wir in ihn rein investieren. Und ich glaube, in dem Moment, wo wir in dieser Mammonspirale sind, da werden wir auch weniger für ihn tun, weil er eben an zweiter Stelle kommt. Und da haben wir auch gar nicht die Zeit dann dafür. Wir müssen ja, alles andere ist ja viel wichtiger. Ich fand es eigentlich auch ganz nett, das war gar nicht gebetet, von mir zumindest nicht, aber ich fand es witzig, wo Michaela hat mal neulich auch gesagt, sie hätte gerne eigentlich einen Kuchen an einem Tag. Und dann war ich dort bei Freunde und dann geben die mir da ganze schwungvoll Muffins mit nach Hause an dem gleichen Tag. Ich bin dann heimgekommen und habe gesagt, guck, da hast du deinen Kuchen. So. Manchmal passiert das ja auch spontan und das ist eigentlich noch viel schöner, wie wenn man jetzt irgendwo hingegangen wäre von seinem Geld und hätte sich den Kuchen gekauft oder so. Ist doch viel schöner. Da sind Leute beteiligt, die haben auch Freude dran am Geben gehabt. Auch das vor der eigenen Haustüre kehren, das ist genau auch das, wo das Innere beteiligt ist. Da heißt es, oder wie wirst du zu deinem Bruder sagen, erlaube mir, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, der Balken ist in deinem Auge. Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus deines Bruders Auge zu ziehen oder deiner Schwester Auge, kann man auch sagen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wie oft sehe ich die Splitter bei aller möglichen anderen Leute, das was nicht läuft und so. Und das ist ein wichtiger Punkt, zuerst mal über sich selber nachzugucken, was bei einem selber noch nicht so weit ist. Und ich habe festgestellt, das macht mich einfach auch gnädig mit anderen Dingen. Weil nicht jeder hat die gleiche Baustelle, das muss man auch sagen. Ich kann mit einem vielleicht locker, was er sich über Finanzen mir rumgräme, weil es bei mir da gerade locker läuft oder ich da mehr Vertrauen habe, aber in anderen Punkten käme ich ins Schwimmen. Aber der Punkt ist, wo ich das dann weiß für mich, ich habe mein Biker, dann glaube ich, bin ich auch irgendwann bereit, das wirklich in Barmherzigkeit, in Gnade zu machen, voller Liebe, nicht von oben herab, sondern geschwisterlich, weil man weiß, jeder hat seine Baustelle. Und das ist ja auch der Punkt, wo Jesus sagt, wir sollen in Barmherzigkeit einander zurechtbringen oder im Geist der Barmherzigkeit. Es geht um unser Herz und unsere Beziehungen heute. Und ich glaube, das ist ein Schwerpunkt, wo Jesus legt. Das ist das Fundament, das bleibt. Das, was er wirkt. Gottes Liebe heißt das. Manchmal hat man da irgend so ein tolles theoretisches Gebilde. Aber ich glaube, Liebe zeigt sich ganz konkret im Zwischenmenschlichen. Hat Auswirkungen im Zwischenmenschlichen. Das ist das, was auch unsere Gemeindevision letztlich auch ausmacht. Diese Nahbarkeit, Kostbarkeit, Sichtbarkeit. Es geht von innen nach außen. Weil wir glauben, dass Jesus genauso wirkt. Und das zeigt es hier auch. Ihm geht es ums Innere. Und das macht uns dann auch nahbar für andere. Wenn wir nicht von oben herabkommen und sagen, wir können alles besser oder sonst was. Und weil wir um unsere Baustelle wissen, aber auch um unseren Erlöser. Und der uns hilft in unserer Baustelle. Und ich glaube, das ist der wichtige Punkt, dass das nicht irgendwelche Aufforderungen sind, wo losgelöst sind von seiner Kraft, losgelöst sind von seiner Liebe, sondern es ist eine Aufforderung, in diesen Liebesdienst reinzugehen. Und es zeigt auch, dass es nicht um Perfektionismus geht, sonst wären die ganze Passage mit Vergebung müsste eigentlich ausradieren, weil das hätte man gar nicht nötig, weil bei uns ja gar keine Konflikte vorkommen und kein Streit, weil wir alles sowieso schon im Vorfeld hinkriegen. Aber nee, das hat eine ganz zentrale Rolle. Weil er weiß, dass man nicht alles hinkriegt. Aber weil er derjenige ist, der versöhnt, der wieder neue Friede schafft, der Liebe in deine Beziehung reinbringt, wo gerade brach liegt. Aber es hat dann eben damit zu tun, wer diese Worte hört und sie tut. Und das ist nach wie vor eine Herausforderung. Ich muss es auch tun. Jesus öffnet mir den Raum, hält ihn ganz weit auf und sagt, hey, ich bin für dich gestorben, für deinen Bruder, ich sorge für die Versöhnung, aber ich muss dann auch hingehen und den Raum betrete und es wage, auf ihn zuzugehen, einen Termin auszumachen, es Nägel mit Köpfe zu machen. Sonst bringt es keinem was. Es bringt unser Wissen darum, dass Gott vergibt, bringt uns nichts. Bringt auch unserer Verwandtschaft nichts, mit der mir im Clinch liegt und der mir dann vielleicht immer wieder was vorhaltet, wo schon jahrelang zurück ist. Die werden das erst merken, was es bedeutet, dass du jemand bist, der Vergebung erfahren hat, wenn du ihnen vergibst und ihnen nicht nachträgst. Und so wie du Jesus erlebt hast, bei ihnen handelst. Und dann wird es ein Freischlag sein, auch in viele andere Gebiete. Die Wahrheit, die uns Halt gibt, ist eine Wahrheit, die gelebt werden will von uns. Und es geht wirklich ganz konkret um unseren Alltag. Wir haben ja die Themen gehabt, Ehe, Geld, was weiß ich. Da ist Jesus mir vielleicht manchmal zu konkret in der Bergpredigt. Da komme ich nicht mehr drum rum. Da weiß ich, was dran ist. Aber es ist die Einladung, das dann auch zu tun in seiner Kraft und zu wagen. Und dann werde ich ihn auch erleben. Und ich glaube, das ist auch das, was das Fundament ausmacht. Ich glaube nicht, dass es um Werkgerechtigkeit geht. Wenn wir das alles nicht tun, dann kommen wir nicht in den Himmel. Das könnte man meinen mit den Heuchlern, nicht jeder, der Herr sagt und so weiter. Ich glaube, da geht es auch nicht um Perfektion, dass man immer in jedem Punkt, aber ich glaube, es geht darum, dass da, wo ich merke, wo meine Baustelle ist, dass ich es auch angehe mit Jesus. Und dann merke ich, dass dich in mir auch wirklich was festigt, eine Erfahrung, die mir so schnell kein Mensch mehr nimmt. Weil das ist Jüngerschaft letztlich, wo ich das erfahre, solche Dinge zu wagen und ich erfahre, dass sich Konflikte löse, dass man wieder eine neue Liebe sich empfängt, dann werde ich das so schnell nicht vergessen. Das erfahre ich nur, indem ich es tue. Und dann werde ich auch, wenn Stürme kommen, anderer Natur oder Krise kommen, wie Corona oder sonst was, werde ich an meiner Beziehung zu Jesus festhalten, weil ich weiß, er gibt mir Halt. Weil ich weiß, er erwartet von mir nicht das perfekte Leben, aber er will, dass ich es lebe mit ihm. Und dann wird er auch nicht sagen, ich habe niemals Gemeinschaft mit dir gehabt. Sondern er wird sagen, wir haben an vielen Punkten Kämpfe gekämpft und haben gemeinsam gesiegt. Und das will er über deinem Leben heute Morgen sagen. Und ich lade dich ein, dass man jetzt miteinander betet und dass du in Lobpreis gehst. Ja, und die Punkte wirklich ernst nimmt. Wenn dir einfällt, dass da wirklich was im Argen liegt, dann bleib nicht in dem Sinn nur im Lobpreis und geh wieder heim, sondern guck, wie du erste Schritte machst. Vielleicht ist sogar, wir haben alle ein Handy, vielleicht ist das wirklich auch ein Punkt, dass man sogar echt was Nettes schreiben kann, eine Person, oder dass man einen Termin ausmachen kann. Einfach mal einen Schritt machen, dann tut man es auch. Dann folgt auch der Nächste. Aber schieb es nicht auf die lange Bank, gerade wenn es um Vergebung geht. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Herr, ich danke dir, dass du uns festmachen möchtest, Herr. Nicht hart gegen andere Leute, sondern fest, Jesus, dass wir feststehen dürfen in deiner Liebe, dass wir Erfahrungen machen dürfen mit deiner Liebe, wie du unser Zwischenmenschliches, unsere Beziehungen durchflutest, korrigierst, auf neue Fundamente stellst, Herr, wie Vergebung fließt auch zu unseren Mitmenschen durch dich und durch deinen Geist. Jesus, ich danke dir, dass dir es nicht um irgendwelche Philosophie geht, sondern ums ganz konkrete Leben, ums Miteinander, Herr. Und ich danke dir, dass deine Liebe eben da reinreicht, Herr, und dass du uns eine Quelle gibst, dass wir nicht irgendwas aus unserer Rippe schnitzen müssen, was nicht da ist. Jesus, dass du mit uns auch Prozesse gehst, auch da, wo wir nicht, Dinge nicht tun wollen, Herr. Wo wir dir das vielleicht auch sagen, wir wollen das eigentlich nicht und immer ehrlich sind und nicht, und auch da ein Ja ist und ein Nein, ein Nein, dass du ja, uns auch überzeugen kannst, Herr. Aber du weißt einfach, wo wir auch schon abgeschaltet haben, wo vielleicht Dinge im Argen liegen und wir in unserem frommen Modus weitergegangen sind, drüber weggegangen sind, Herr. Und ich bete, dass du das offenbarst jetzt in der Zeit. Ja, und dass du uns wieder zu diesem Salz und zu diesem Licht machst, das wir sind in deiner Augen, wenn wir die Kraft von dir mit an Bord haben, Herr. Amen.